Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Das Sandor Dreieck ist wieder da. Wir sitzen zusammen nach einem torlosen Spiel gegen den SC Verl, in dem wahrscheinlich ganz viele gedacht haben, das geht so nicht aus. Oder auch ganz viele gedacht haben, doch, so ein Spiel geht genau so aus. Männer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe gerade schon gesagt, wir haben uns noch überhaupt nicht abgesprochen. Keiner hat irgendwas zum Spiel gesagt. Wir wissen überhaupt noch nicht, wie der jeweils andere das Spiel gesehen hat, wie er es einschätzt. Deswegen bin ich mal sehr gespannt auf eure Einschätzung. Um 0:0 der beiden offensivstärksten Mannschaften der dritten Liga vom Samstag.
Ich fange mal ganz kurz an, werde das wahrscheinlich nachher nochmal ausweiten, wenn wir so ins Plaudern kommen. Aber defensives Konzept unsererseits, ein Spiel, wo wenig Fehler waren und ich sage mal zwei große Chancen Verl, zwei große Chancen wir. Und dann endet so ein Spiel halt 0:0. Das ist meine Kurzfassung.
Ja, kann ich genauso unterschreiben. Sehe ich auch so. Beide Abwehrreihen haben echt stark gestanden. Es war 0:0. Man meckert meistens immer so 0:0, langweilige Spiele oder irgendwas. Aber ich bin raus aus dem Stadion, habe mich zwar geärgert, es fehlen die zwei Punkte, aber ich war irgendwie so begeistert von diesem Fußballspiel, wo ich gedacht habe, sowas siehst du nicht allzu oft in der dritten Liga. Diese Qualität, dieses hohe Level, was wirklich auch Verl aufs Tablett gelegt hat, das war schon eine Augenweide. Wenn man wirklich mal neutral das Spiel auch gesehen hat, beobachtet hat, nicht nur die Energiebrille, dann hat das wirklich Spaß gemacht, dazu zu sehen. Aber bei unseren genauso, wie Thomas schon sagte, wir haben auf beiden Seiten recht wenig Fehler. Dadurch hat sich das alles ein bisschen aufgehoben im Mittelfeld. Aber trotzdem war es für mich ein rasantes, temporeiches, also das Tempo hat mich begeistert, interessantes, hochklassiges Drittligaspiel.
Also spannend für mich auch. Ich habe immer gedacht, so, wer jetzt das erste Tor schießt, der gewinnt. Das war immer so meine Spannung, die ich die ganze Zeit hatte bis zum Schluss, weil mir war vollkommen klar, das wird, egal wie das Spiel jetzt läuft, das wird kein offener Schlagabtausch. Also das wird definitiv nicht so laufen, wie es in vielen Spielen läuft. Darüber haben wir ja auch letzte Woche schon gesprochen, als TG der Eisvogel war, der nach 5 Minuten dachte, und hat dem Aue das 1:0 geschossen, wir haben ja noch genug Zeit. Aber im Spiel gegen Verl, da habe ich gedacht, nee, wenn die das erste Tor schießen, dann war es das für uns. Und wahrscheinlich haben die das genauso gedacht über uns. Und deswegen sind die auch nicht ins offene Messer gelaufen, genauso wie wir nicht. Ich habe hinterher mit Pele das Interview geführt, was wir auch immer nach dem Spiel führen. Und er hat sich das selber, und das fand ich sehr interessant, er hat sich das selber ein bisschen angekreidet. Also das 0:0 hat er sich selber so ein bisschen ans Revier geheftet, weil er gesagt hat, naja, also wenn einer schuld ist, dass wir keine 3 Punkte geholt haben, dann bin ich es. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt, weil er gesagt hat, ich habe halt die Defensive gestärkt und dafür einen Offensiven geopfert. Und dann war es halt so, dass wir nicht genug Mut hatten und nicht genug Wucht hatten nach vorn. Ja, also das war so seine Erklärung. Ich dachte so, na ja, aber auf der anderen Seite hat es ja auch mal gezeigt, und das fand ich in dem Spiel beeindruckend, wie defensiv stark wir auch sein können. Also wir haben ja oft darüber gesprochen, in der Rückrunde ja viel weniger als in der Hinrunde. In der Rückrunde läuft das ja schon in mehreren Spielen so, dass wir plötzlich solche Bieten nicht mehr fressen wie in der Hinrunde, plötzlich da viel stabiler stehen. Aber ich fand das interessant, dass er gesagt hat, ja, wenn einer schuld ist am 0:0, dann bin ich das. War nicht stark. Also ne, vom Charakterzug her hat er nicht seiner Mannschaft die Schuld gegeben, sondern hat sich da vorgestellt, und das fand ich schon gut.
Aber ich würde da gar nicht, verstehe ich jetzt ihn auch gar nicht so richtig, die Schuld geben, würde ich gar nicht so sehen. Also wir haben, wie du gerade sagst, wir haben defensiv super gestanden, wieder zu null. Das haben wir uns ja seit Monaten immer irgendwo mal langsam erwünscht, erhofft. Und dann stehst du ab und zu dann hinten mal, wir haben ja teilweise mit Fünferkette hinten gespielt. Links Lukoki hinter, rechts war Straudi, und der kleinste Mann war für mich der größte eigentlich in diesem Spiel. Viele schauen immer so auf Tolli, auf den Panzer vorne oder auf Borgmann. Aber für mich, es war total unauffällig, aber 1000% oder null Fehlerquote Straudi auf der Außenbahn. Also was der da abgeräumt hat in einer Ruhe, Ohne Fouls, ohne da groß spektakulär, aber ganz, ganz resolut seine Position dort gefestigt. Also da, der hat eine Bombenpartie für mich gemacht.
Ja, ich finde, wenn, also Pele hat schon ein bisschen recht. Also das ist, das geht los, dass man irgendwie schon das Gefühl hatte im Vorfeld, dass beide Mannschaften, beide Trainer jeweils richtig Respekt voreinander haben vor der Arbeit, die geleistet wird. Und wenn man so viel Respekt hat und dann, sag ich mal, natürlich eben genau defensiver aufstellt, dass man sagt, okay, wir machen eine Abwehr-Dreierkette, ziehen unsere beiden Außenverteidiger noch mit nach hinten, dass wir eine Fünferkette haben, dann ist natürlich klar, dass da irgendwie dann die Offensive drunter leidet. Und wenn ich das natürlich irgendwie trainiere und wahrscheinlich als Trainer vorlebe, dann spüle ich natürlich diesen Respekt auch in die Mannschaft rein. Ja. Ja, und ich glaube, das ist der Punkt. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, habe ich jetzt einen Offensiven mehr oder weniger auf dem Platz, sondern ist wahrscheinlich so, dass diese ganze wöchentliche Vorbereitung wahrscheinlich auf eine defensive Ausrichtung war und möglichst die Null zu halten. Und dann, wie gesagt, ist es natürlich ein Spiel, das so aussieht. Ich meine, Ferl auf der anderen Seite hatte auch Phasen, wo die gewackelt haben. Es kam immer mal das Stadion, es gab immer mal so 10 Minuten, Viertelstunde, wo so eine Mannschaft ein bisschen Oberwasser hatte, ne, und dann mal wieder sich Möglichkeiten erspielt hat. Wir hatten leider unsere, ich sage mal, vier Tiefenläufe, die sehr vielversprechend aussahen, haben halt nicht viel draus gemacht, hatten halt, sag ich mal, so 1,5 gefährliche Abschlüsse. Da passt immer nicht alles. Also das hat ja Pele auch gesagt. Erik Engelhardt, der muss versuchen, das Ding irgendwie unter die Latte zu schießen. Ja. Leichter gesagt als getan.
Ja.
Ja, und bei Tolly, letztes Jahr hatte Berkan Tass den Maulwurf vor sich, ja, wo ihm der Ball versprungen ist, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Hatte ich damals auch so eine Online-Grafik gemacht mit dem kleinen tschechischen Maulwurf, der da. Und dieses Jahr hat er wieder gebuddelt und dieses Jahr leider kurz vor Tolly, ja, was da natürlich völlig wahnsinnig haarsträubend aussieht, aber wenn man sich die Szene dann in Zeitlupe anguckt, sieht es halt anders aus. Genau, und zum Ende hin hat man schon das Gefühl gehabt, dass Ferl halt diesen Sieg mehr brauchte als wir. Und ich hatte schon Bammel gehabt. Also die Schlussphase, die letzten 10 Minuten plus Nachspielzeit, hat man eher das Gefühl gehabt, okay, lass uns bitte den Punkt hier heute mitnehmen, weil da war es eigentlich so, dass Ferl gedrückt hat auf den Siegtreffer und wir da sehr viel, also nicht Glück hatten, aber das gut verteidigt hatten, aber eigentlich gar keinen Zugriff mehr. Und dementsprechend glaube ich auch, dass das 0:0 uns mehr nützt als Ferl, die zwar sagen, ja, das ist irgendwie so, emotional nehmen wir das mit, wir gehen mit einem guten Gefühl, wir haben mit dem Tabellenführer einen Punkt geholt, zumal die Ferler, glaube ich, die letzten 3 Auswärtsspiele oder so weiter, glaube ich, sämtliches verloren hatten.
Ja.
Und dann nehmen die das jetzt so ein bisschen als einen Aha-Effekt mit. Aber zum Schluss muss man sagen, wenn man die Tabellenkonstellation sich anschaut, dann haben wir mit dem Punkt deutlich mehr was gewonnen als Ferl.
Ja. Naja, es ist am Ende des Tages ist es ja auch so, der Zweierschnitt, den musst du halt halten. Ne? Ja. Und den haben wir ja momentan. Also wir
sind ja nicht ganz. Ein Punkt fehlt.
Ja, okay. Ja, aber
morgen wieder, vielleicht.
Morgen haben wir wieder. was ich sagen wollte, ne, oder heute, wenn ihr es hört, ist es ja schon heute. Da reden wir gleich. Oder machen wir es gleich. Es wird in dieser Woche 2 halbe Folgen geben. Sando hat Dreieck. Wir reden jetzt sozusagen, solange wie uns der Schnabel gewachsen ist und wie wir Themen haben, über das Ferl-Spiel und noch ein bisschen was hinten ran zur Historie, kommt noch ein schönes Thema. Und wir haben diese Woche noch eine Folge. Also wenn ihr in dieser Woche die volle Dröhnung Sando hat Dreieck haben wollt, müsst ihr dann am Donnerstag nochmal reinhören, weil wir werden Mittwochabend nochmal sprechen, dann über das Stuttgart-Spiel. Also nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, wie wir jetzt mit dieser englischen Woche umgehen. Es gibt so viel zu besprechen. Wir sind in der Crunch-Time, wie man so sagt, in der Saison. Also deswegen haben wir gesagt, lass uns 2 Folgen in dieser Woche machen und lass uns wirklich beide Spiele besprechen und nicht das Stuttgart-Spiel rauslassen. Das nur schnell als kurzer Faden für diese Woche. Nee, was ich sagen wollte, es ist halt wirklich so, davor rede ich ja schon die ganze Saison und so lange, wie wir hier sprechen, auch schon. Es ist für mich eine der spielstärksten, wenn nicht sogar die spielstärkste Mannschaft dieser Liga. Es hat kein großes Label. Es ist kein MSV Duisburg oder irgendwie ein ganz großer Verein oder so. Es ist der SC Ferl. Aber die haben es geschafft, eine so eingespielte Mannschaft auf den Platz zu stellen. Irgendjemand hatte, ja, ich glaube, TG, du warst es, der hatte bei uns, wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe, hat ein Foto reingestellt von einem Scout von Kaiserslautern, der da saß, Olaf Marschall. Und ich glaube, der sitzt nicht wegen uns da. Also der, ich bin mir sicher, der sitzt wegen einigen Spielern aus Ferl da, weil ich glaube, dass, wenn die es nicht schaffen sollten, das ist eher so eine Mannschaft, die fällt auseinander, eben weil es kein so großer Verein ist. Und da wird, ja, da sind einige Spieler bestimmt anfälliger. Ist einfach meine Hoffnung auch als Energiefan. Bestimmt.
Sag da gleich was.
In die zweite Liga zu gehen. Nee, aber was ich sagen wollte, es hat sich aus meiner Sicht hat sich in dem Spiel alles bestätigt, was ich über Ferl bislang gedacht und gesehen habe. Sehr gute Mannschaft. Kreuzgefährlich. Wirklich auch, ne? Du hast immer gedacht, ja, Bergantas, Bergantas. Aber man muss aber denen sagen, es ist eben nicht nur Bergantas. Da sind so viele andere Jungs noch drin, die wirklich großes Potenzial haben. Und da waren einige in der Lage, die hätten das Spiel auch entscheiden können.
Ich war bei einem Kumpel beim Geburtstag in Cottbus, Branitzer Siedlung, im Best Western Hotel. Da hat der genau an dem Freitag, da hat der SC Ferl übernachtet. Lustig war, dass an dem Abend irgendwie die halbe Energiemannschaft dort auch bei dem im Restaurant war. Ist ja auch, glaube ich, ein guter Italiener dort unten. Und dann kam der SC Ferl und ich habe dann so gesessen und habe gedacht, das Erste, was ich gedacht habe, ist, verdammt, die haben echt viele große Leute. Ja, also die kamen da so rein und die sahen schon alle sehr sportlich aus und hatten einfach auch so ein Übermaß. Ja, ich meine, gut, dann kam halt so King Manu, da hast du gedacht, er auch, ja. So, nein, aber man hat das ja gesehen. Ich meine, das war ja das, was ja auch Berkantas im Interview gesagt hat, der so ein bisschen nicht ganz so glücklich war mit seiner Rolle, weil er natürlich da der Spielgestalter und Lenker und Denker sein will. Und das haben wir ihm einfach genommen, weil, wie gesagt, diese Ballbesitzphasen und dieser Aufbau von Ferl so rund um die Mittellinie, da haben wir die ja machen lassen. Ne? Und auf der anderen Seite ist ja auch so, dass du sagst, die nehmen ja dann Tolli auch mal schön in Empfang. Also die beiden Spielmacher, worauf ich mich ja gefreut habe, diese beiden Zehner, waren halt beide überhaupt kein, also kein Thema an dem Tag, ja, und aber trotzdem hat man gesehen, wenn Ferl den Ball hatte, dann haben die da trotzdem auch den Ball laufen lassen, haben gespielt. Wir haben es 2-3 Mal da in unserem Aufbau, also da wäre es auch fast einmal schief gegangen, ne? Also immer dieses Tiefspielen, dann sozusagen der Pelivan, glaube ich, läuft zurück, spielt den Ball dann nach außen, dass wir irgendwie so in den Aufbau kommen. Und da waren das, glaube ich, 2-mal so eine scharfen Pässe. Und da ging es halt einmal auch schief. Und da habe ich so gedacht, okay, bei Ferl war das irgendwie, die waren da irgendwie fußballerisch echt, echt top. Und beste Offensive der Liga, also da wir zweitbeste, glaube ich, vielleicht jetzt auch drittbeste, habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Ich meine, wenn die beiden offensivstärksten Teams aufeinandertreffen und 0-0 spielen, ich meine, das sagt eigentlich alles, ja. Genau. Ganz, ganz kurz was zu Olaf Marschall. Von meinem sozusagen inoffiziellen Spion, der da eher, glaube ich, eher zufällig dahinter saß. Er hat sich schon auch Notizen gemacht zu unseren Spielern. Mhm. Zu einem, der ausgeliehen ist und den Ulf gerade genannt hat. Also der ist vielleicht auch für eine Zweitligamannschaft interessant, der natürlich ein gutes Spiel gemacht hat. Und dann haben wir, kann ich auch sagen, zu Avorti Grant hat er sich auch ein paar Notizen gemacht. Genau, also vielleicht hat er einfach allgemein mal geguckt und geschrieben und hat gedacht, okay, treffen wir beide aufeinander, die gucken wir mal beide an. Also
wo ist das Foto? Wo ist das Foto von dem Zettel?
Ja, das ist halt, hat er ein bisschen schlecht fotografiert, das werde ich nochmal sagen, damit er bitte das nächste Mal nochmal die Lupe draufsetzt und genau, ja.
Ja, aber das ist ja klar. Wenn du vorne spielst in der dritten Liga, dass Zweitligisten auf deine Mannschaft aufmerksam werden, das ist ganz normal. Das trifft nicht nur uns, das trifft alle anderen genauso. Ja, und du sagst ja gerade, ein interessanter Spieler, Avorti Grant, hat ja auch sogar eine Torchance gehabt in dem Spiel. Mit ihm hatte ich auch gesprochen nach dem Spiel. Er sagt, er war schon froh, dass er überhaupt in die Situation gekommen ist. Das ist schon mal viel wert für ihn. Beim nächsten Mal wird er es doch besser nutzen. Da, also hat er auch selber gesehen. Er hat sich ein bisschen rausdrängen lassen. Er wird gar nicht so weit rausgehen müssen. Sagt er, ja, das hinterher guckt sich noch mal an. Aber
ja, es ist halt, wenn ab
auch nicht so oft da vorne, sagt er.
Ja, eben genau. Das sind ja so Abwehrspieler und ich meine, da gibt's ganz andere Situationen, wo du gestandene Stürmer-Profis hast, doch in der Bundesliga, wo du denkst, mein Gott, wo läufst du denn hin? Ja, da ist das überhaupt kein Thema, ja. Also wenn ein Innenverteidiger da mal aus Versehen nach vorne in die Situation kommt, ja, genau.
Aber gutes Spiel.
Niami, haben wir am Körper gleich gesehen, wo er merkte, jetzt bin ich frei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ging der Kopf sofort los. Hast du richtig gesehen? Ich sag mal, ein Panzer wäre durchgelaufen, aber bei Niami hast du echt so die Rübe glühen sehen. Oh Gott, was jetzt? Und das war schon zu viel. Die ein, zwei Sekunden waren zu viel. Aber ja, ich will auch nochmal, wie gesagt, ich habe ja oben gesessen, ich habe ja für EnergieFM kommentiert und ich habe passiert selten wirklich für den Gegner geschwärmt, diesen Fußball, den die da spielen. Das ist wirklich ganz hohes Level in der dritten Liga, was mich immer fasziniert hatte. Ich sag mal, die hatten vielleicht eine Ecke oder einen Freistoß bei uns vor dem Strafraum. Wir können das Ding abfangen, versuchen mit Borge oder mit Tolli da einen Konter zu ziehen. Und da sagst du, die stehen schon wieder komplett hinten mit 4, 5 Leuten. Du sagst, du hast überhaupt keine Chance gehabt, in dem Konter die zu überlaufen, zu überrennen. Das ist so geordnet, dass sie zurückgelaufen sind. Die Mauer stand dort wieder, obwohl du einen Konter läufst und sagst, ja, wo sind die denn auf einmal hergekommen? Also dieses Tempo, diese Organisation nach hinten, Wahnsinn.
Nein, auch sozusagen, wie die sozusagen auf die zweiten Bälle gegiert haben und wie die uns unter Druck gesetzt haben, wenn wir versucht haben, da was aufzubauen, sind die sofort mit zwei Leuten drauf. Wenn von uns einer zur Hilfe kam, kam dann noch einer, dann war es wieder ein 3-3 gegen 2 und so. Und da war ja auch ganz viele Sachen, wo wir dann auch die Bälle verloren haben. Ich meine, das kann man alles jetzt irgendwie so sagen, ohne dass jetzt irgendwie dass das despektierlich ist, aber das ist einfach eine Top-Mannschaft, die organisiert ist von vorn bis hinten und es gab ja nämlich auch viele Leute, die ich jetzt auch irgendwie nach dem Spiel getroffen habe, die so total enttäuscht waren und so ein schlechtes Spiel und da denkst du immer so, Mensch, Leute, also wie gesagt, wir drei sind ja, glaube ich, alle völlig anderer Meinung, aber einige waren eben auch bitter enttäuscht und fanden auch das Spiel jetzt irgendwie nicht schön und weiß ich nicht, keine Ahnung, die gucken vielleicht Fußball anders als wir. Also ich fand auch, wie gesagt, das war qualitativ hochwertig und nicht dritte Liga.
Definitiv.
Also für mich muss ich sagen, also auch von der Organisation bei uns, auch wirklich eines der besten Spiele in der ganzen Saison, so gut wie wir das gemacht haben. Klar, und ich bin mir 100% sicher, dieselben Leute, schießen wir das 1-0 und gehen mit so einem 1-0, was ja möglich gewesen wäre vom Platz, schwärmen die alle. Von diesem tollen Spiel, das ist halt das Tor, was fehlt. Aber sowas passiert halt. Und über eine Sache muss man, glaube ich, sprechen. Nach dem Spiel und nicht nur nach dem, ich habe extra auch nochmal Marius Funk mir gegriffen nach dem Spiel, weil mich das wirklich interessiert hat. Er hatte ja gegen Mannheim dieses Tor gefressen durch diesen Aufsetzer, ne, durch diesen tückischen Aufsetzer auf dem Platz. Und diesmal wäre es ja fast wieder passiert. Ja, da ist er ja sehr lange stehen geblieben und genau das hat er mir bestätigt. Er sagt, es ist gerade auf diesem Platz bei uns zu Hause ein Glücksspiel. Das ist, und das sieht man ja auch an den vielen Aktionen, nicht nur bei ihm, also wenn der Ball aufs Tor kommt, sondern man sieht es eben auch, wie oft uns die Bälle verspringen, ganz komisch sich verhalten. Und das ist momentan wirklich ein Problem bei uns im Stadion. Auch Andi Lukuri hat gesagt, klar, beide Mannschaften müssen auf diesem Rasen spielen, aber es ist momentan für eine spielerische Mannschaft, die wir nun mal sind, in unserem eigenen Stadion gerade nicht einfach, weil wir wirklich jetzt momentan einen Platz haben, der hat's in sich. Der Marius Funk hat auch gesagt, die Bälle verhalten sich zum Teil unnatürlich, ja, weil sie springen plötzlich auf und diesmal wusste er hatte das ja aus dem Mannheim-Spiel sich gemerkt, Lernkurve, sehr gut, Marius Funk. Und er gesagt, ich bin extra lange in der Balance geblieben, weil ich gesehen habe, der springt viel höher ab, als er eigentlich abspringen dürfte. Und dann hat er ihn gehalten zum Glück. Also das ist wirklich momentan ein Thema und ich hoffe, dass man das jetzt in den Griff kriegt. Ich meine, gegen Rostock wird es vermutlich ein Kampfspiel. Das könnte sein, dass das da gar keine so große Rolle spielt, wie jetzt in dem Spiel gegen Ferl. Aber offensichtlich scheint das auch gerade unser Spiel etwas zu beeinflussen.
Ja, aber es gibt ja jetzt keine irgendwie schnelle Lösung, ja. Also gut, früher hat man gesagt Platzwalzen. Weiß ich nicht, ob das irgendwas bringt, ja. Also,
sieht das ja, keine Ahnung.
Ja, habe ich jetzt auch nicht so die Ahnung. Bin auch kein Greenkeeper, aber ich meine, wenn man es jetzt böse rechnen will, dann kann man eben sagen, okay, wir hätten mit einem gewalzten Platz oder einem geraden Platz hätten wir 4 Punkte mehr, weil dann hätten wir gegen Mannheim das Tor nicht gefressen und Tolli hätte das Ding vielleicht reingemacht, ja. Also das ist ja natürlich so eine Stammtischparolen. Thematik, ja, aber wenn man ganz fies wäre, könnte man da sagen, so, das haben wir davon. Ja. Aber da weiß ich jetzt nicht, also da hilft uns dann wahrscheinlich auch keiner. Also irgendwie unseren Rasen müssen wir schon irgendwie selbst bewirtschaften. Ja, aber ich meine, der ist auch, glaube ich, verdammt alt. Also ich weiß gar nicht, früher hat man ja so, keine Ahnung, so alle 4 Jahre irgendwie mal spätestens irgendwie einen Platz neu gemacht. Ich weiß gar nicht, wann der Platz das letzte Mal irgendwie einen neuen Rollrasen gekriegt hat. Das war wahrscheinlich noch in der zweiten Liga oder sowas, schätze ich mal fast. Der liegt da wahrscheinlich schon 10 Jahre.
Könnte schon sein.
Wir hatten das auf der Pinnwand, glaube ich, mal das Thema. Und wo irgendeiner wusste das, aber das war über 10 Jahre ist das, glaube ich, hier gewesen. Ne? Hm. Das Jahr, ich weiß nicht genau, aber über 10 Jahre durfte es liegen. Der ist durch, ja, der ist fertig.
Ja. Ein Debüt. Wie fandet ihr Cvetinovic? Debütant in der Startelf.
Top. Also ich fand vor allem, dass der so konsequent war. Also dass er einfach keine Spielchen macht oder so weiter. Ja, dann prügelt das Ding halt mal auf die Tribüne oder sowas. Aber er hat sozusagen, er geht hin, hält einen Fuß rein und sagt, okay, da brennt nichts an. Gegner hat Einwurf, okay, alles kein Problem. Das fand ich total top. Und dass er einfach, sag ich mal, sich sofort dort zurechtgefunden hat und einfach seinen Stiefel gespielt hat, seine Sache, die er erledigen musste, das hat er alles erledigt. Wie alle anderen ja auch, zumindest in der Defensive. Ja, also da kann man jetzt gar nichts sagen. Das ist so wie, als ob der schon immer da spielen würde.
Ja, ne?
Und für uns spielen würde, ja. Und denkst so, also, der gibt ja so die Fußballer, wo du sagst, die erwähnt man ja gar nicht, jetzt mal irgendwie so einer Zusammenfassung, weil man immer sagt, ja, die machen immer ihre solide Arbeit, ja, also und spielen ihr Ding runter und sind dann sozusagen bei uns, wir sagen dann, der hat aber geglänzt und weiß ich was alles, und du hast dann aber auch die Leute, die immer arbeiten, die immer alles machen, die die Räume zulaufen oder eben in der Defensive einfach immer einen Fuß dran haben und am Gegner sind. Ja, und so, da gehört er mit dazu.
Was Cvetinovic sah für mich immer dann so fast so von der Bewegung her wie so ein Eishockeyspieler. Der hat sich einfach dazwischen gestellt, zwischen dem Ball und dem Gegner. Und du hast eigentlich mal gesagt, der Gegner, der kann da hin und her laufen, hinter ihm rumlaufen. Er kommt nicht an diesen Ball. Er hat das so geschickt abgeblockt. Wirklich, hat den Körper eingesetzt. Bei jeder Szene, er war ganz resolut, auch gar nicht so dieses mal reinkommen in die Mannschaft, mal rantasten. Gleich dabei, gleich seinen Stiefel und wirklich auch mal das Ding auf die Tangente. Ist doch völlig egal. Hauptsache, das Ding ist geklärt. Wir haben ein paar andere Dinger dabei, wo er nochmal querschoben wurde dahinter, wo ich dann wieder Schnappatmung bekommen habe. Gerade mit dem Platz und holper, holper. Und er haut das Ding dann auch mal weg, fertig, oder macht einen Spieler vor. Aber dieses, wie er mit dem Körper arbeitet, ist bei Tolgas das auch zu sehen. Klar, Tolgas noch eine Nummer größer. Wie die einfach diesen Körper dazwischen stellen, den Ball abblocken, Kopf hoch, unten nehmen sie den Ball mit und dann wird die Anspielstation gesucht. Also Cvetinovic, absolute Bank da hinten. Also da habe ich überhaupt keine Angst gehabt, wenn der mal dran war.
Ja. Aber ich bin auch sicher, der wird seine Spielzeit bekommen. Sehr gute Alternative. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass er jetzt demnächst jemanden ersetzen wird. Ich meine, wir haben ein paar Spieler, die haben die 4. gelbe Karte. Das wird sicherlich ein Thema sein. Ich hoffe noch nicht vor dem Rostock-Spiel. Also ich hoffe, dass die am Dienstag alle gegen Stuttgart gut durchkommen, dass wir nicht die Aufstellung von außen diktiert bekommen gegen Rostock. Ja, aber selbst wenn, dann glaube ich, hätte man mit ihm ein sehr gutes Backup. Also da braucht man sich, glaube ich, auch gar keine Sorgen zu machen. Fand ihn auch so von der Körpersprache. Das ist so einer, der hat Selbstbewusstsein. Der hat, das hat man überhaupt nicht gemerkt, dass er lange nicht gespielt hat. Ne? Muss man auch dazu sagen. War ja so. Eine Verletzung da, sonst wäre er ja nicht hier. Er ist ja für Spielpraxis gekommen und das fand ich schon gut. Das ist ja auch der Ruf, der ihm vorauseilt, dass er eben genauso eine Kante ist, wie er genau so war. Ne? Also das hat er sofort bestätigt. Schön. Ja, 0-0. Wir sagen alle, das hilft uns mehr als Ferl. Also zumindest TG sagt das. Jetzt gucken wir mal auf die Lage der Liga.
Ich würde nochmal ganz, ganz, ganz kurz den Klugscheißer-Modus anmachen.
Mach an.
Und sagen, Cvetinovic war jetzt Heim- und Startelf-Debüt, aber er war schon 6 Minuten in Aue auf dem Platz.
Also ja, ich weiß.
Schon, genau. Nein, die Diskussion gab es heute sozusagen mit Social Media so. Und dann da habe ich auch dann wieder klugscheißerisch, wie ich nun mal bekannt bin, musste ich gleich sagen, ey, der war doch in Aue auch schon auf dem Platz. Ja. So, sorry.
Ja, ich meinte ja auch Debüt in der Startelf.
Ja.
Aue war ja vielleicht zu eher
6 Minuten.
Damit man noch mal ein bisschen Zeit von der Runde nimmt. Nee, aber Lage der Liga, lass uns doch mal gucken, die Ergebnisse am Wochenende. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass jetzt doch einige Mannschaften ein bisschen mit den Nerven kriegen. Und ich glaube, einen haben wir schon gefunden. Das dürfte Rot-Weiß Essen sein. Ah, also da knirscht es jetzt gewaltig. Da wird sogar drüber gesprochen, Trainer zu entlassen. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, schon. Ja,
habe ich nicht mitbekommen.
Das ist schon seit ein paar Wochen. Das ist gar nicht jetzt durch den letzten Spieltag. Das ist da schon, das Umfeld schon sehr, sehr unruhig geworden. Schon vor 2-3 Wochen ging das ungefähr los.
Ich glaube, wir hatten das letztes irgendwie angesprochen, dass so ein bisschen Fanrevolte ist dort, so, dass die alle irgendwie unzufrieden sind und so weiter. Ja, ich verstehe das nicht es gibt so Vereine, die wurden ja viele vor der Saison gehandelt, die da oben jetzt da den Aufstieg unter sich ausmachen. Da war Rot-Weiß Essen durchaus mit dabei. Aber ich weiß nicht, ob Rot-Weiß Essen der Verein ist, der jetzt zwingend sagt, okay, wir spielen jetzt die völlig übergeordnete Rolle in dieser dritten Liga und sind da irgendwie, sag ich mal, erhaben über alles und sind, spielen da irgendwie Platz 1 und 2 dauerhaft. Da ist, glaube ich, auch wahrscheinlich in deren Umfeld irgendwie sehr viel Fantasie dabei und Euphorie und wahrscheinlich auch irgendwie, sag ich mal, wenn man jetzt von außen so drauf guckt, dann ist das jetzt für mich nicht Hansa Rostock und nicht 1860 München, die sozusagen ganz andere Möglichkeiten haben. Essen hat letztes Jahr eine sehr gute Rückrunde gespielt. Darauf fußt das vielleicht, die werden sich auch verstärkt haben. Aber das ist ja noch lange keine Garantie. Und jetzt sind die ja auch nicht irgendwie Zwölfter, sondern die sind ja durchaus noch irgendwie mit dabei. Hatten jetzt auch ein paar schwierige Gegner gehabt. So ein Derby in Aachen verlieren sie halt, ja, in Rostock. Da kann man auch verlieren. Ne? Gut, ich meine, wie gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht beschweren, wenn die die Nerven verlieren. Das ist ja jetzt nicht mein Problem. Also,
ja. Auch Duisburg, ne? Also auch da gestern schweres Spiel, totale Enttäuschung. Alles, was ich heute darüber gelesen habe, war wirklich so, dass die da wirklich den Kopf absolut unten hatten. Ja, und dann auf der anderen Seite Osnabrück, die jetzt auf ein Aue treffen, wo man sagen muss, also da geht ja nun offensichtlich gar nichts mehr.
Nee, wir hatten so eine Hoffnung gehabt, dass da was geht. Und das war ja auch lange, lange zumindest vom Ergebnis offen. Aber wenn du dann siehst, wie die mit einem Doppelschlag einfach völlig sinnfrei dort, also sagen wir einmal pennen und dann vor allem das 3-1, wo du sagst, da kommt so viel Unglück zustande. Es ist so ein Einwurf im Mittelfeld, wo man noch drüber diskutieren kann, ob der Osnabrücker da irgendwie Hand nimmt, ja, also mit der Hand da irgendwie den Ball weiterleitet. Aber dann sozusagen der Rest, wo du denkst, der legt Aue, legt ja noch den Ball so vor, dass der da, sag ich mal, in den Flankenlauf kommt. Und da sagst du, Mann, okay, das ist dann leider wohl so, dass da wirklich die Lichter ausgehen im Schacht.
Ja. Also, der Trainer, ganz egal, kann kein Trainer der Welt verhindern, sowas. Ja.
Duisburg, wenn man das sich anschaut, sind die ja noch sogar gut bedient mit dem Punkt zu Hause. Normal, wenn Havelse seine anderen Chancen noch nutzt, dann verliert Duisburg auch mal ganz locker zu Hause. Und Havelse hätte verdient dort 3 Punkte geholt. Also das war jetzt nicht glücklich für Havelse. Die haben schon guten Stiefel gespielt, aber wenn die ein, zwei Chancen noch genutzt hätten, hätte es 2-0 gestanden. Wie es dann ausgeht im Lauf des Spiels, ist eine andere Sache. Duisburg hat eine schwache oder überschaubare Leistung gestern gezeigt. Mit Aue gehe ich mit TG, das ist, glaube ich, die Messen fast gesungen, wenn man das sieht. Das ist traurig zu sehen, aber.
Hm. Auch wenn die Konstellation da unten immer noch offen ist, weil der FC Saarbrücken ja auch wieder nicht geschafft hat, in Schweinfurt zu gewinnen.
Wahnsinn.
Und das ist dort unten auch ein Schneckenrennen, das ist ja auch unfassbar. Also Saarbrücken, die hätten ja richtig den Sprung machen können mit dem Sieg in Schweinfurt, die 10 Punkte haben. Jetzt hat Schweinfurt 11 und in Saarbrücken brennt auch richtig der Baum. Zum wahrscheinlich dritten Mal die Saison.
Ja.
Aber insofern muss man wirklich sagen, wir spielen stabil. Also wir punkten stabil. Ne? Das ist ein Spitzenspiel gewesen. 50-50-Spiel hat Pele vorher gesagt. Ne? Also es kann auch ganz anders ausgehen. Du kannst es auch verlieren. Er selber hat vor dem Spiel gesagt, das ist ein 50-50-Spiel. Insofern muss ich sagen, ja, 50-50 ist 0-0.
Am Ende. Ja, ich meine, man muss ja bloß gucken, im deutschen Profifußball, erste, zweite, dritte Liga, gibt's zwei Mannschaften, die im Kalenderjahr 26 noch keine Niederlage haben, sind Osnabrück und wir. Und was dieser 2,0 Punkteschnitt, das habe ich jetzt, müsste ich nochmal gucken, weiß gar nicht, wie viele Punkte wir insgesamt haben. Aber in der Rückrunde haben wir halt 7 Spiele, 13 Punkte. Zweierschnitt wäre halt 14 Punkte. Und das ist ja so, wo man sagt, also damit kann man absolut arbeiten. Das ist eben sowas, wo man sagt, also wir punkten durchweg solide, gewinnen jetzt nicht jedes Spiel, spielen halt auch mal unentschieden, verlieren aber nicht. Und dann musst du halt ab und zu mal eben auch mal ein Spiel ziehen. Und wenn es nicht.
Wir spielen ja auch nicht schlecht, wir spielen ja keinen schlechten Fußball. Das ist ja nicht, dass wir uns da durchwursteln wie, sag mal, Duisburg gestern. Also wir spielen ja guten Fußball, deswegen verstehe ich auch nicht Leute, die jetzt schon nervös werden wieder oder am Meckern sind am Sonntag im Stadion, kann ich nachvollziehen. Für uns war es ein gigantisches, schönes Fußballspiel von beiden Seiten. Wir haben nicht verloren, wir haben die Null steht hinten wieder, die wir uns ewig erhofft haben. Also ich
Es gab in der Rückrunde ein Spiel, was diskutabel war. Das war das, das erste Rückrundenspiel in Saarbrücken.
In Saarbrücken, ja.
Wo man eigentlich sagen muss, okay, wenn die nicht so blind vorm Tor wären, muss man das dort verlieren. Aber das ist ja so mal die Genetik von Saarbrücken, dass sie jede Woche so blind sind und nicht gewinnen, weil sie das Tor nicht treffen. Ja, also die haben ja auch, sag ich mal, eine Abschlussquote, also dass die auch kaum Tore machen. Ja, und das war das einzige Spiel. Alle anderen Spiele waren war jetzt nichts dabei, wo man sagen muss, das hätte man jetzt verlieren. Also das hätte jetzt Energie eigentlich verlieren müssen. Ja, Expected Goals Wert, kennen wir ja alles. Ne? Aber das war nicht. Und dann ist eben, keine Ahnung, in der Hinrunde hatten wir halt die Qualität, eben aus wenig Chancen viel zu machen, haben da die Spiele gewonnen. Und zuletzt war es so, dass wir eigentlich auch immer die dominierende, bestimmende Mannschaft waren, mal jetzt fair ausgenommen, in allen Spielen eigentlich dann immer. Wenn wir dann unentschieden gespielt haben, war es ja immer unglücklich. Ja. Jetzt war es gerecht.
Also ich mache mir auch überhaupt keine Platte. Ich kann 0-0 nicht leiden. Das ist so, als Fußballästhet. Da muss man schon sehr hardcore sein, wenn man sagt, 0-0 ist auch was sehr Schönes. Na, das ist da, man will eine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die Japaner schaffen das ab.
Die wollen, habe ich mitgekriegt,
dass die wollen aus ihrer J-League das Unentschieden verbannen. Ich meine, es ist erstmal nur wohl ein Versuch für eine Saison. Die wollen das machen. Ich weiß auch gar nicht, wie sie es machen. Ich habe bloß die Überschrift sozusagen gelesen, dass sie das abschaffen wollen.
Weißt du? Die machen praktisch, die machen das, also wie es bekannt ist hier schon in Deutschland aus dem Eishockey. Da gibt's ja auch kein Unentschieden. Da wird einfach also im Eishockey ist es so, da wird eine Verlängerung gespielt. Mit Golden Goal, also wer dann trifft, hat gewonnen. Und wenn die Verlängerung auch torlos bleibt, gibt es ein Penalty-Schießen. Und in Japan ist es so, dass wenn ein Spiel unentschieden endet, hängen die ein Elfmeterschießen hinten ran. Und die Mannschaft, die jetzt einen Punkt geholt hat, behält den Punkt. Und es wird sozusagen dann ein zweiter Punkt. Der Sieger im Elfmeterschießen kriegt zwei, der Verlierer einen Punkt. Dann bleibt sozusagen so in der Drei-Punkte-Regel. Ne? Also in jedem Spiel werden halt drei Punkte vergeben.
Ja, das ist beim Volleyball ähnlich. Wenn du eine Tiebreak schaffst, ne, kriegst du immer einen Punkt. Also bleibt ein Punkt bei dir und die andere Mannschaft, die kriegt doppelt zwei Punkte. Ja, aber dann hast das Spiel zwar verloren, klar, nach Sätzen, aber du hast ja immerhin einen Tiebreak geschafft und insofern kriegst du auch einen Punkt für dich noch. Ne? Also das, ja. Also, nee, was ich nur sagen will, ich bin nach wie vor entspannt. Gefällt mir gut. Also die Performance der Mannschaft in der Rückrunde genauso wie in der Hinrunde, da gibt's keinen Bruch. Das gefällt mir wirklich gut und deswegen habe ich auch überhaupt keine Sorge jetzt vor dem Spiel in Stuttgart. Das wird eine gute Leistung. Ob man da gewinnt, weiß ich nicht. Das ist natürlich auch eine Frage. Das ist eine gute Mannschaft. Viel Talente, viel gute Einzelspieler. Na, manchmal ist so eine Einzelaktion, die dann auch entscheiden kann, so ein Spiel. Das muss man erstmal abwarten. Wie so eine englische Woche ist ja immer so ein bisschen Lotterie. Wer kann schneller regenerieren? Wer braucht ein bisschen länger? Und dann Rostock, müssen wir gucken. Rostock lebt aber wieder von der Emotion, glaube ich.
Aber ich sage mal, ich drücke die Daumen, Ronny, dass du recht behältst.
Das hoffe ich.
Also ich bin grundsätzlich, auch der Meinung, dass die Mannschaft heutzutage sehr viel gefestigter ist und, sage ich mal, auf Sachen reagieren kann, die jetzt ungewöhnlich sind. Aber traditionell, jetzt die letzten Jahre, war es so, dass uns in der dritten Liga und auch schon damals in der Regionalliga kleine Stadien mit wenig Zuschauern, mit wenig Stimmung überhaupt nicht gelegen haben. Das war immer so, dass wenn das so ein Feeling ist, so ein Oberliga-Regionalliga-Feeling schon, was du jetzt eben bei VfL Stuttgart 2, die in Groß-Asbach spielen, haben wirst, da haben wir uns immer schwer getan. Und ich hoffe einfach, dass wir irgendwie über diesen Punkt hinaus sind, dass wir das dort annehmen und jetzt wissen, okay, das ist ein Spiel, wo wir wirklich alles reinhauen müssen, weil du auch Regeneration sagst. VfB Stuttgart 2, ich meine, es ist jetzt englische Woche, es ist keine Bundesliga. Die können natürlich aus dem Vollen schöpfen, aus den sogenannten Rekonvaleszenten aus der ersten Mannschaft. Wir wissen noch nicht mal, wer uns da gegenübersteht. Also da kann es eben durchaus passieren, dass da eben mal so ein 3-Millionen-Mann mit auf dem Platz steht, ja, der irgendwie das hoffnungsvolle Talent vom VfB Stuttgart ist, der vielleicht sonst eigentlich bei der ersten Mannschaft auf der Bank sitzt oder sowas. Und das ist alles ein bisschen schwierig. Vorteil, den wir vielleicht haben, ist, dass es zumindest stimmungstechnisch ein Heimspiel werden könnte, weil selbst, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute fahren nach Stuttgart unter der Woche. aber so 500, 600 sind es ja immer irgendwie. Und da mit einem geschlossenen Fanblock haben wir zumindest irgendwie die Anfeuerung, wahrscheinlich die Vorteile.
Ja, aber das ist ja auch genau der Grund, ne? Warum so viele Leute sagen, diese zweiten Mannschaften, die haben da eigentlich nichts zu suchen, ne? Wie kann das sein, dass man nicht weiß, auf wen man trifft? Ne? Das ist halt einfach Wettbewerbsverzerrung.
Das ist die Lotterie bei diesen Zweitvertretungen. Wir haben es ja in der letzten Saison gehabt, wo wir gegen Dortmund Zweite gespielt haben, wo dann ein Mann auf dem Feld steht, der drei Tage vorher Champions League gespielt hat. Wo ich sag, was
gegen Barcelona.
Also, ja,
nicht mal einfach nur so. Ne?
Spielt er gegen uns in der dritten Liga. Das hat mit Fairness nicht viel zu tun, sage ich mal so. Dass die Clubs sich sagen, okay, der muss Spielpraxis haben und sonst irgendwas, schön und gut. Aber dann sollen sie es machen, bitte nicht gegen uns. Aber bei uns zieht sich das mit den Zweitvertretungen wie so ein roter Faden so ein bisschen durch. Die, wie Thomas schon sagte, das ist ja so eine Sportplätze, das kommt keine Stimmung auf, so ist ein halbes Trainingsspiel von der Lautstärke her so gefühlt. Du weißt nicht, wen du als Gegner da hast. Es sind so eine komische Spiele. Ich habe am Sonntag bei FM auch schon gesagt, so ein bisschen Magengrummel, wenn ich an Dienstag denke. Das sind so Spiele, die, ja, wo wir uns immer sehr schwer tun, sage ich es mal so. Also ich hoffe, wir schaffen vielleicht mal den Sprung jetzt aufgrund auch der Tabellensituation und des gefestigten Selbstbewusstseins, was wir jetzt schon seit Wochen ja auch immer wieder loben, dass wir diesmal mal anders auftreten einfach mal und auch der Zweitvertretung zeigen, wo der Hammer hängt in dieser Liga, egal wer da rumläuft. Also ich hoffe mal, dass der Kopf morgen, kommt ja die Übertragung, kommt ja erst morgen, also am Dienstag dann in Groß-Asbach mal auf den Platz bekommt wird.
Falls es da jemand hört aus der Mannschaft, wir können nur appellieren, ja, da wirklich wie in jedem anderen Spiel auch dort alles reinzuhauen, weil wenn man das nicht macht, dann geht's da hinten los. Und wir kennen es alle aus dieser Saison aus Hoffenheim und wir kennen es aus der letzten Saison aus Dortmund und aus Hannover und eben auch aus Stuttgart im letzten Jahr. Selbe Situation irgendwie war da irgendwie Bruder Leichtfuß mit auf dem Platz und Pehler hat aber schon mehr als einmal jetzt darauf hingewiesen und weiß, glaube ich, auch an welchen Schräubchen er drehen muss, dass das diesmal nicht so wird. Das heißt, es ist noch lange keine Garantie, dass du gewinnst, ja, aber im letzten Jahr war es eben so, dass wir dann ein Spiel abgeliefert haben ein Spiel abgeliefert haben, wo es dann einfach auch eindeutig war, warum wir verloren haben. Und das möchte ich bitte nicht.
Der Konkurrenzkampf dieses Jahr ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Also ich glaube, du weißt, glaube ich, als Spieler jetzt momentan bei Energie, weißt du, schwaches Spiel, könnte sein, bin nächstes Mal nicht dabei. Also das wäre so eine Sache, wo ich glaube, die Konkurrenzsituation uns jetzt auch hilft, die Spannung hochzuhalten, den Druck auch auf den Einzelnen, die Konzentration da hochzuhalten. Das sollte, denke ich, gelingen.
Gucke, rechte Außenbahn. Vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir alle noch über Rohrig geschwärmt. Zack, ist Straudi drin. Jetzt würden wir nicht über Straudi diskutieren. Gar nicht. Also das ist eben die Breite, die wir diesmal im Kader haben, dass du wirklich 1-1 nachlegen kannst, tauschen kannst. Das macht uns stark, die Saison.
Bin gespannt, wie wir in Stuttgart auftreten. Also taktisch, ja, ob es vielleicht, sag ich mal, ob man so einen Tolga vielleicht mal von Anfang an spielen lässt, der da, sag ich mal, als gestandener Fußballprofi dort, sag ich mal, versucht, die Mannschaft zu ordnen, gerade gegen eine junge Mannschaft, die dann logischerweise athletisch, konditionell top ist, aber vielleicht eben nicht eingespielt, was ja auch, sag ich mal, der Nachteil wieder in der zweiten Mannschaft ist, dass da immer wieder der Trainer gucken muss, was kommt von oben, wen muss ich einsetzen. Da haben wir vielleicht auch mal Vorteile, die wir vielleicht nutzen können.
Ja. Das klang fast so. Also ich halte das sogar für wahrscheinlich, dass Tolga Shigeachi beginnt. Das hat für mich so ein, ich weiß nicht, hat keiner wortwörtlich gesagt, ne? Aber es war so irgendwie zu spüren. Da gab ja auch schon eine kleine Pressekonferenz so nach dem Spiel, vor dem Spiel, also hat man gleich zusammen gemacht und so. Und auch wie Peter sich so geäußert hat, ja, man muss mal sehen, wie man jetzt so reagiert, ne? Und mal gucken. Also es klang so, als wenn es da auch sowieso von seiner Seite aus geplante Veränderungen gibt, jetzt nicht leistungsmäßig und auch jetzt nicht, weil jemand verletzt ist, sondern einfach so mit den Kräften ein bisschen so zu haushalten und wie gesagt auch die Spannung in der Truppe zu halten.
Ich hatte gestern, nee, heute noch irgendwo gelesen, dass Pele nach dem Ferl-Spiel oder gestern muss er das gesagt haben, zur kompletten Mannschaft einfach nur gesagt hat, jetzt erholen, 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 erholen. Er hat von nichts anderem gesprochen Richtung Stuttgart. Klar, war sehr, sehr kraftraubendes Spiel gegen Ferl.
Ja, das ist so. Das ist so. Das ist ja das Verrückte bei den Champions League-Mannschaften. Die Bayern, die können das super, die können damit umgehen, weil sie diesen Rhythmus kennen. Und die Mannschaften, die in die Champions League kommen und diesen Rhythmus nicht kennen, die können sich meistens nur auf einen Wettbewerb konzentrieren. Entweder sind sie gut in der Champions League oder dann gut in der Bundesliga. Aber beides können die wenigsten, weil es ist genau das. Es ist dieses Erholen, dieses Spannung halten, trotzdem immer wieder für die Spiele und dann auf den Punkt wieder fit zu sein. Das können halt die wenigsten. Und das ist jetzt die Aufgabe. Und genau das wieder jetzt hinzukriegen. Nur die Frische. Du brauchst ja nur die Frische. Du brauchst ja jetzt nichts trainieren. Was willst du denn trainieren von Samstag?
Nee, also brauchst du jetzt keine Eckenvariante einüben, ja. Irgendwie von Samstag auf Dienstag, ne? Aber ja, wir haben natürlich ein bisschen, also ich sag mal, zeitlich, ich meine, wir haben jetzt später gespielt, dann hast du einfach eine 600 Kilometer Anreise, ne? Also das ist nur auch noch unglücklich, dass das natürlich jetzt noch so ein sehr weit entfernter Standort ist, wo wir jetzt dort oft dribbeln müssen auf den Dienstag, nach dem Spätspiel in der Liga am Samstag. Ja, merkt ihr schon, so ein paar Sachen, die sprechen jetzt alle nicht für uns und ich hoffe trotzdem, dass uns das alles irgendwie locker lässt und wir dann irgendwie cool rausgehen und sagen, ey, wir haben das Ding gewuppt dort.
Einer ist nicht cool geblieben vor dem Spiel gegen Ferl, das war Pele. Dem ist der Kragen geplatzt in der Pressekonferenz und es hat ja auch im Nachgang einige Reaktionen darauf gegeben. Ihr habt das wahrscheinlich auch sehr intensiv verfolgt. Ich natürlich auch. Ich meine, ich war in der Pressekonferenz dabei. Ich fand das schon so ein bisschen. Giovanni Trapattoni war nicht so. Also hat er selber auch am Ende gesagt, so,
ich habe fertig.
Er hat das schon wieder gelacht. Hat das schon wieder ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Aber der Wutausbruch, der vorher stattgefunden hat, der war schon echt. Das war nicht gespielt. Das war wirklich etwas, was ihm nahegegangen ist und was ihm auf der Seele gebrannt hat, ist auch mal loszuwerden. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass da ein ordentliches Ventil aufging, weil es ist ja einiges da ja auch mit nach oben geschleudert worden aus dem Vulkan, was wohl schon ein bisschen länger brodelt. Und das sind ja nicht nur die Fördermittel, das war auch der Umgang mit dem Club zu seiner 60-Jahr-Feier, was ich auch unsäglich gefunden habe. Da muss ich ganz ehrlich sagen, an der Stelle, da war ich sehr überrascht über die Diplomatie, die der Club zu diesem Zeitpunkt dann an den Tag gelegt hat, dass man da gesagt hat, na gut, da kommt dann immerhin die Gesundheitsministerin, Sport ist ja auch ein bisschen gesund, ne? Aber das war natürlich eine absolute Verlegenheitsnummer. Da hat man dann noch jemanden wahrscheinlich gefunden. Hast du Samstag noch nicht vor? Fahr mal hin, da stehen wir nicht ganz so blöde da. Aber das ist natürlich eine Sache. Da hat er aus meiner Sicht mit allem, was er in dieser Pressekonferenz gesagt hat, hat er recht. Man kann immer darüber reden, ob jedes Wort, aber dann redet man nicht über Pele Wollitz, weil da kann man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ja, das ist aber auch eher in dem Fall ehrlich, das ist dann auch authentisch. Es bricht halt aus ihm so raus, weil der Ärger sich halt auch über so lange Zeit angestaut hat. Und der Ärger wiederum, die Ursache, die kann ich zu 100% nachvollziehen. So kann kein Bundesland agieren mit dem größten Club im Land, mit den größten Zuschauerzahlen, mit dem größten Umfeld, mit der Bedeutung kannst du so nicht umgehen, wenn es um so viel geht, wenn wir wissen ja, die DFL hat das letztes Jahr schon gesagt, was notwendig ist, um die Lizenz zu bekommen und ein Jahr später ist nichts passiert.
Ja.
Und es ist ja immer noch nichts passiert, weil heute habe ich nichts davon gehört, dass ein Scheck überreicht wurde oder dass das Geld angekommen ist. Heute habe ich davon gehört, dass jetzt das Geld da ist, was übrigens vom Bund kommt, nicht vom Land, was vom Bund kommt für die Studie übers Stadion. Das ist auch sehr schön, aber da reden wir über einen Zeithorizont von Jahren, von vielleicht 5 Jahren, wo das dann irgendwann mal feststeht, wie das gebaut wird und was da alles kommt und auch nicht. Aber das, was jetzt wirklich dringend benötigt wird, das ist ja immer noch nicht da. Und das ist für das Land Brandenburg absolut peinlich.
Ganz kurz zu dem Zuwendungsbescheid für die Studie. Da reden wir auch von Januar 2025, wo das mal irgendwie angeschoben wurde. Also das lief jetzt auch über ein Jahr, bis man dort praktisch das hingekriegt hat. Vielleicht sind das auch die normalen Arbeitszeiten dort, bis das alles so durchgeht. Aber ich fand auch, dass ich glaube, Pele hat sich in wahrscheinlich vielen Wochen, in vielen Pressekonferenzen immer auf die Zunge gebissen, das nicht zu thematisieren. Das wird ihm wahrscheinlich auch immer mal gesagt werden, dass man das vielleicht nicht macht, dass man da irgendwie, sag ich mal, eloquent weiterredet. Aber irgendwann platzt gerade in einem Vulkan wie Pele Wolles einfach der Kragen und der hält dann nicht mehr hinterm Berg. Und es ist auch, wir reden ja auch so fast über ein Jubiläum, ja, von einem Jahr. Also ich habe ja jetzt selber nochmal in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe mal die Sachen rausgesucht, von wann das ist alles, ja, also wann das irgendwie losging, dass der Sportminister gesagt hat, ja, wenn das irgendwie der Landtag beschließt, dann können wir da was machen. Ja, das war irgendwie im Januar 25 oder im Februar. Dann hat der Landtag ja beschlossen, dann wurde das eingebucht, dann haben die einen Haushalt beschlossen, da wurde das eingebucht. Und dann hieß es ja plötzlich, das ist ja doch keine Soforthilfe, sondern es ist eine Fördermittelmaßnahme, da müsst ihr natürlich mal einen Antrag stellen. Ja, dann wurde der Antrag gestellt, dann war der ja offenbar nicht vollständig oder so, aber das Land hat ja auch nicht irgendwie im, ich sag mal, März letzten Jahres hätte das Land ja auch dem FC Energie jemand an die Hand geben können und sagen, pass auf, damit das irgendwie alles schnell und unkompliziert geht. Dann guck mal, da gibt's den Kollegen Meyer, der ist jetzt mal da und der sagt sozusagen, was wir brauchen und in welchem Umfang und achtmal durchkopiert und dann bitte noch eine Kopie dorthin schicken. Und das passiert ja auch nicht. Und dann kommen ja nur blöde Bemerkungen. Auch vom Land. Also man, es braucht sich keiner über Pele Wolles aufregen. Wenn man sieht, wie Sportminister Freiberg selber ja sagt, ich hatte noch keine Zeit, zu Energie zu gehen als Sportminister. So, Dietmar Woidke war das letzte Mal wahrscheinlich im Stadion, wo eine Kamera dabei war in der zweiten Liga gegen Kaiserslautern, wo er sagt, oh, das ist mein Verein, dann Schal um und jetzt gehe ich ins Stadion. Ja, so, das war's dann auch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt auch. Also was das Jubiläum betrifft, die haben wahrscheinlich jetzt auch gerade keinen Bock, weil die ja wissen, das kommt nicht gut an. Also es braucht ja auch keiner denken, dass in der 60-Jahre-Gala in der Stadthalle irgendjemand jetzt frenetisch applaudiert hätte, wenn die irgendein Minister aus dem Land Brandenburg vorgestellt hätte, weil dieser Konflikt da schon so lange schwelt. Aber jetzt setzen sie dem Ganzen noch die Krone auf mit dem Sprecher der Landesregierung, der dann irgendwie sagt, ja, Pele Wolles schließt sich ein klassisches Eigentor. Und der Sportminister, es gibt übrigens 400.000 Brandenburger, die Sport treiben, um die muss er sich alle kümmern. Da sage ich, wir haben 6.100 Mitglieder, der größte Verein im Land Brandenburg. Und da findet der Sportminister, setzt das gleich, oder der Sprecher setzt das gleich mit 400.000 Trimm-Dich-Bewegungs-Sportlern. Also was ist denn das? Und dann müsste man den mal einladen. Wir sind doch nicht in der Monarchie. Soll ich jetzt den König einladen und einen roten Teppich ausrollen? Da könnte ich explodieren, wenn ich sowas höre. Was ist denn das für eine Wahrnehmung im Landtag in Potsdam in dieser Gruppe, die dort sozusagen Minister ist, die Sprecher sind, die Ministerpräsidenten sind? Was ist denn das für eine Wahrnehmung? Kümmern die sich darum, was hier draußen los ist? Also der RBB hat es doch in dem Fernsehbericht, die haben ja mit dem Video von Pele Wolles seiner Pressekonferenz, haben die ja normale Leute in Cottbus gefragt. Da war eine Frau dabei, die sagt, ich interessiere mich nicht für Fußball, ich habe keine Ahnung vom Fußball, aber ich merke als Cottbusserin, was das für einen Stellenwert hier hat. Ja, also sie kann das einschätzen und sie sagt, der hat absolut recht, der Pele. Und auch wenn mich Fußball, ich sage jetzt mal, einen Scheiß interessiert, weiß ich als Cottbusser, was das für eine Bewandtnis hat für alle anderen. Und das ist doch genau das Zeichen. Und das ist das, was ich ja schon mal wahrscheinlich tausendmal hier gesagt habe. Das ist eine Nummer, das ist in Potsdam wahrscheinlich nicht bekannt oder soll nicht bekannt sein oder die wollen das nicht hören. Und die tun uns immer so ab wie, naja, es ist irgendwie so ein Drittliga-Verein da jetzt irgendwie. Und was wollen die eigentlich? Und die sollen sich mal an die Regeln halten. Und meckern darf man auch nicht. Ich meine, wir sind doch in der Demokratie. Da kann man doch mal sagen, was man davon hält. Und dann heißt es immer, naja, aber wenn man mit Politikern so redet, dann sind die eingeschnappt und dann wird's erst recht nicht. Und wenn ich dann sowas noch höre und das kommt von Argumenten von Leuten, da sage ich, was ist denn das bitte für eine Gesellschaft, wenn ich jetzt noch und aufpassen muss, wie ich, wenn ich mal irgendwie schimpfen will, wie ich mit denen schimpfe, soll ich immer nur auf Knien buckeln und Bittsteller sein, damit dort sich möglichst was bewegt? Also ich kann das nicht. Ich bin jetzt, ich sage auch Pele, ich bin fertig.
Ja, das macht wütend, wenn man die Interviews sieht oder Reaktionen, die aus Potsdam kommen. Also am meisten wütend hat mich ja, wann war das, Sonntag oder Sonntag, dieser stellvertretende zweite Pressesprecher von weiß ich wem, der Herr Schlick oder was, wo ich nach 2 Sekunden, selbst wenn ich da neutral zugesehen habe, diese Arroganz, ich sag's ruhig so, diese Arroganz dort aus dieser Stimme raushöre, wie er sich dort gibt, uns gegenüber so abfällig und dann irgendwas in den Raum stellt, keine Unterlagen da, nichts ein oder fehlerhaft, keine Ahnung, was er dann in den Raum stellt, wo selbst der RBB 2 Sekunden später es richtig stellt und sagt, energiert alles pünktlich, ist eingereicht, ist es alles da. Wo ich sage, der Mann ist ja nicht mal informiert, teilt aber aus Richtung Energie Cottbus, Richtung Pele Wollitz mit Eigentor. Ja, das Eigentor, glaube ich, hat er sich selber geschossen. Aber es ist dieses Hochnäsige, so kommt es echt rüber, als ob wir für Potsdam so ein kleiner Popel dort unten im Land Brandenburg sind, so, der nicht beachtet werden muss. Dass wir hier gar nicht wahrgenommen werden. Diese Strahlkraft, Thomas hat es ja mal in einem Podcast schon gesagt, was wir für ein Anker sind für die Region, für ein großes Umfeld, was hier die Leute alle 2 Wochen hunderte Kilometer anreisen. Ich kenne eine Familie, die kommt aus Greifswald zu jedem Spieltag. Wir kennen, TG kennt auch aus Baden aus der Ecke eine Familie, die kommt zu jedem Heimspiel, kommen die hierher gerammelt. Und das sowas wird dann missachtet, belächelt oder angeblich fehlt dies, fehlt das. Diese Arroganz kotzt mich so an in diesen Interviews. Ich verstehe Pele Wollitz zu 1000%, dass er dann nach einem Jahr auch mal so explodiert, dass du hast eine Zusage, du gehst in eine Bank, ja, du bekommst das Geld, stehst da mit der Hand und da landet aber nicht drin in dieser Hand. Die Hand bleibt leer und das Wollitz dann mal ausflippt. Absolut nachvollziehbar. Also, wenn der Ton von Potsdam nicht auch mal langsam ein bisschen so auf Augenhöhe irgendwo langsam mal anfängt, also dann brauchen wir. Können wir weiter träumen von irgendwelchen Geldern? Aber das kann doch nicht wahr sein, dass wir am Zipfel, Rockzipfel von 1, 2, 3 Entscheidern hängen und denen Cottbus querhängt oder so. Ich weiß es nicht.
Ich meine, die kommen ja auch immer wieder mit irgendwelchen Stories, ja. Und wenn ich jetzt da einfach mal mich so zurücknehme, dass ich sage, ich bin ein normaler Fan, der irgendwie die Presse liest und Internet und keine Ahnung, Videotext. Früher, ja. So, und jetzt einfach auch mal Pele Wollitz als Fußballtrainer auch mal so hinstellen und sagen, okay, das ist jetzt keiner, der irgendwie Politik macht, der nimmt sozusagen auch die Nachrichten wahr. Und dann ist einfach diese ganze Nachrichtengeschichte von, ihr bekommt eine Soforthilfe von 2 Millionen aus dem Land, 500.000 von der Stadt Cottbus für den Trainingsplatz, bis hin zu heute, die haben die Unterlagen nicht vollständig eingereicht. Das ist für mich ja nicht nachvollziehbar. Also das ist natürlich irgendwie hinter den Türen, aber dann sollen sie doch offen kommunizieren. Die hätten doch von Anfang an im Januar, Februar vergangenen Jahres sagen können, das heißt nicht, das ist keine Soforthilfe, sozusagen, es wird dort irgendein Prozess stattfinden, das Geld wird irgendwie in den Haushalt eingebucht und ihr müsst eure Maßnahmen, die ihr macht, müsst ihr irgendwie, keine Ahnung, in vierfacher Ausfertigung, muss das der Verein alles vorbereiten und hinschicken. Das war ja offenbar, aber eine Sache, die weiß ich nicht, wem wie bekannt war. Oder vielleicht war es auch am Anfang so, dass die gesagt haben, wir kriegen das schon alles hin und machen das, dann sind wir nicht aufgestiegen. Dann war es alles nicht mehr so schlimm, das Geld, die Soforthilfe wurde nicht sofort benötigt. Und dann haben die das vielleicht irgendwie umgewidmet und haben gesagt, ja, ihr kriegt das Geld dann trotzdem, aber wir müssen das irgendwie anders machen oder so weiter. Aber das ist ja auch sozusagen keine öffentliche Nachricht gewesen. Also es heißt für mich, als wie gesagt, der einfach im Internet und in der Zeitung liest, es war eine Soforthilfe und von sofort kann ja nun gar keine Rede mehr sein. Und plötzlich gibt es irgendwie immer wieder andere Klauseln und Themen und Sachen, die da irgendwie benötigt werden, um das irgendwie zu machen.
Ja, für mich gibt es da mehrere Aspekte daran, die einfach nicht stimmig sind. Es ist kein Wettbewerb gewesen. Da waren nicht mehrere Wettbewerber, wo man Gleichstand schaffen muss und neutral bleiben muss, sondern da kann man jemanden an dem Club an die Hand geben und sagen, ihr müsst bestimmte Unterlagen beigeben, sonst können wir euch die Fördermittel nicht ausreichen, weil die kommen aus dem und dem Topf. Und dann geben wir euch mal jemanden und der sagt euch, wie ihr es machen müsst. Und dann ist es, dann wird niemand klagen und sagt, ja, die hatten ja Hilfe und wir nicht. Es gab ja keinen zweiten, sondern es war klar, diese Gelder sollen fließen. Es sind Steuergelder, alles gut. Es soll alles korrekt sein. Ne? Also muss der Club Unterlagen einreichen, aber da kann man ja dem Club helfen. Und da tut ja man ja niemandem weh. Das ist das eine. Und was du zur Bedeutung sagst, und das hat mich auch sehr, sehr gewundert in dem Interview, was der Michael Schlick gegeben hat, die Bedeutung des Clubs müsste der Mann eigentlich sehr genau kennen, weil er hat mehrere Jahre im Cottbuser Rathaus gearbeitet. Also der hat in dieser Stadt gelebt. Der war in verantwortlicher Position im Rathaus hier in Cottbus. Da müsste man eigentlich wissen, was dieser Club für die Region, für die Stadt und für den ganzen Süden hier bedeutet. Und sich so hinzustellen, das fand ich verstörend. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, hoppala, da hat ja Pele nochmal recht gehabt in allem, was er da gesagt hat. Wenn dir dann so einer so begegnet und nicht sagt, da ist sicherlich ein Fehler passiert irgendwo, wir sind dran und wir sind sicher, in 3 Wochen wird das Geld ausgereicht. Man hätte ja auch so ein Interview führen können und nicht so ein pumpiges, wo du denkst, gut, dann hat ja Pele alles richtig gemacht.
Genau.
Ich möchte trotzdem nochmal ganz kurz eine Lanze brechen für das Land Brandenburg an sich. Also ich meine, es gibt ja immer wieder andere Protagonisten, die dort irgendwie in der Verantwortung sind, in Ministerien, Sprecher und so weiter. Aber wir sind natürlich trotzdem, das darf man nicht vergessen, sind wir an einem Punkt, wo das Land uns ja über viele Jahre unterstützt und immer fördert. Und das geht zum Beispiel los bei der Sportschule, bei Nachwuchsleistungszentrum. Man darf ja nicht vergessen, diese Lehrertrainer einer Sportschule, die Fußballtrainer sind, diese ganze Sichtung vom Fußballlandesverband, das sind ja alles sozusagen, ist ja nicht irgendwie ein privater Hobbyverein, das sind ja alles Landesinstitutionen. Und natürlich ist auch, wenn wir, keine Ahnung, 2 Millionen Euro Ausbildungsentschädigung kriegen, wenn Kevin Schade nach England wechselt, das ist ja nicht zwingend dem FC Energie Cottbus geschuldet, sondern diesem ganzen Nachwuchssichtungssystem. Dass Kevin Schade nämlich in Cottbus spielt, weil hier die Sportschule ist, das Internat, wo die Internatsplätze bis zum Essen für die Fußballer auch bezahlt werden vom Land. Das sind so Themen, was man trotz aller Kritik immer auch mal gegenrechnen muss, wo wir immer sagen, God save the Nachwuchsleistungszentrum, weil es ja immer wieder mal kommt, weil jetzt letztens wieder Bayer, wie heißt er mit Vornamen, hat den Namen Max vergessen. Mehr. Maxi Bayer, genau, da gab es ja auch wieder Diskussion, ob der nach England geht und dann bist du ja jedes Mal da mit großen Ausbildungsentschädigungssummen dran und so gut unser Nachwuchs ist und so sehr die als U19 und U17 für den FC Energie in der Bundesliga spielen, hängt da trotzdem, glaube ich, ein ganz, ganz großer Teil daran, dass es eine Brandenburger Sichtung gibt und die Leute dann in die Sportschule kommen, in die Eliteschule des Fußballs. Das machen die ja, damit die mal später möglichst Nationalspieler werden und nicht irgendwie Drittliga-Profis. Ja, und das sind aber auch alles Sachen, das ist alles landesfinanziert.
Ja. Gebe ich dir 100% recht. Das Problem ist, warum wir überhaupt ja jetzt in dieser ganzen Stadionsache darüber reden müssen, ist eigentlich eine, wie soll man das sagen, eine Ursünde. Ich will es mal so nennen. Die Ursünde, dass dieses Stadion irgendwann dem FC Energie Cottbus im wahrsten Sinn des Wortes angedreht wurde. Denn es war ja städtischer Besitz, ne? Und die Stadt konnte es einfach nicht mehr leisten. Und leider muss man damals sagen, waren damals beim FC Energie Cottbus in verantwortlicher Position eben auch Leute, die eben gedacht haben, das ist eine gute Idee, haben wir ein eigenes Gelände, ist Landbesitz, wertet den Club auf und ist irgendwie Vereinsvermögen. Ohne wahrscheinlich dann im zweiten Schritt daran zu denken, was man da eigentlich gekauft hat. Für kleines Geld, damals hieß es immer 1 Euro. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, das kann auch plakativ sein. Aber ne, die Stadt war froh, dass es von der Backe hatte. Und da muss man ja mal sehen, und das weiß man ja inzwischen auch, es gab ja verschiedene Veröffentlichungen darüber und ich glaube einfach auch daran, das kann man sich ja auch so einigermaßen ausrechnen, dass es eine hohe 6-stellige Summe ist, die das Stadion im Jahr im Unterhalt kostet. Und man sieht ja, was das bedeutet, wenn es eben kein Zweitliga-Fußball, der ja in Cottbus nun mal nicht garantiert ist, für uns gibt, dauerhaft, wie dir so ein Stein um den Hals hängt, wie dieses Stadion. Und ich glaube auch deshalb ist so ein Tobias Schick sehr offen bei der Stadt Cottbus, dem Club zu helfen mit diesem Stadion, mit diesem Drumherum. Und er ist auch sehr offen, und das hat er auch mal im Interview bei uns gesagt, an Lösungen zu arbeiten. wie eine Betreibergesellschaft künftig aus Club, Stadt und Landkreis ein neues multifunktionales Stadion bauen und betreiben kann. Weil das wird der Club aus eigenen Kräften niemals können. Das hat ja auch Pehler auch gesagt. Ohne Unterstützung da von der öffentlichen Hand baust du kein Stadion. Da musst du dann eben in der Champions League regelmäßig spielen. Da kannst du es dir leisten. Aber die anderen haben das ja auch nicht so gemacht. Na, also ich glaube, das weiß Tobias Schick, wie diese ganze Geschichte zustande gekommen ist, wie der Club dieses Stadion sozusagen übergeholfen bekommen hat. Also gut, man muss dazu sagen, keiner ist da gezwungen worden. Damals gab es auch Leute, die wollten das gern. Aber diese Ursünde, die muss Energie jetzt leider für den Moment gesehen jetzt ausbaden. Und ich hoffe, dass es Lösungen gibt, wie das dem Club dann auch irgendwann wieder abgenommen werden kann. Mit einer guten Lösung. Ne? Das soll ja nicht zum Nachteil sein, wenn du jetzt plötzlich nicht mehr das Stadion selbst hast, ne, bezahlen musst dafür oder wie auch immer. Das darf natürlich nicht nachteilig sein. Aber dass es dann wenigstens eine Betreibergesellschaft gibt, in der auch Leute dann mit sind, die eben auch über öffentliche Gelder verfügen. Und dass das nicht jedes Mal alles, was du tust, jede Glühbirne, die du da wechselst, musst halt überlegen, wechsle ich die Glühbirne oder hole ich mir einen Spieler. Das ist eben eine Sache, die zu dem
nur festgestellt, also ich bin ja Cottbusser, kriegt man ja so am Rande mit, es gibt ja eine Landratswahl im Spree-Neiße-Kreis, die ist jetzt, glaube ich, demnächst.
Ja, am Sonntag.
Mhm. Ach, jetzt schon Sonntag. Da müssen wir ja ganz, ganz schnell sozusagen praktisch die die Wahltipps für alle unsere Hörer aus dem Spree-Neiße-Kreis geben. Also guckt euch die Kandidaten an. Und es gab zumindest einen Kandidaten, der war jetzt, gab es auch so eine Diskussion, ja, es war Wahlkampf, der war zumindest im Stadion gewesen, aber er bekennt sich zum FC Energie und hat auf jeden Fall gemerkt, dass das ein Leuchtturm ist, der nicht für die Stadt Cottbus nur da ist, sondern für den ganzen Spree-Neiße-Kreis. Das wissen wir ja alle am besten, wenn wir zum Stadion gehen, weil ich hier Kennzeichen sehen wir alle, wo kommen die Leute alle her. Und natürlich ist einer der größten Anteile, ist natürlich der Spree-Neiße-Kreis. Die Fans aus Forstguben, Spremberg, Treppgau und so weiter und so fort. Genau, und da kann man natürlich, wenn man jetzt irgendwie Energiefan ist und darauf irgendwie Wert legt, dass da auch sozusagen der Spree-Neiße-Kreis da irgendwie den FC Energie mit unterstützt, da kann man schon mal gucken, welchen Landratskandidaten gebe ich denn meine Stimme dort.
Weil ja, spannende Themen haben wir, siehst du, das ist, wir sind schon wieder über eine Stunde, wir wollten eine halbe Folge machen. Siehst du mal?
Ja, das ist ja eine Stunde, ist eine halbe Folge über uns mittlerweile.
Stimmt, ja. Eine Stunde ist bei uns eine halbe. Ja.
Es gab aus der Geburtstagsfolge, da gab es noch eine kleine Geschichte, die sollten wir vielleicht heute noch mal machen, weil ich weiß nicht, ob wir am Mittwoch dann in der Folge dazu kommen, weil wir am Mittwoch ja Stuttgart und Rostock vor der Brust, das sind natürlich auch spannende Themen. Es gab da etwas, da hat TG jetzt, glaube ich, das Wort, da hat jemand dem Club so ein bisschen vorgeworfen, ja, in der ganzen Feierei haben die ihre Wurzeln vergessen, weil da ist ja gar nicht über Briske Senftenberg gesprochen worden. Und tatsächlich ist die Geschichte ja so, ich versuche sie mal so in der Kurzform zu erzählen, wie sie eigentlich bekannt ist, dass nämlich die Mannschaft von Briske Senftenberg nach Cottbus delegiert wurde, um hier in Cottbus als dann SC Cottbus zu spielen. Und daraus ist ja ein Energie-Cottbus entstanden und dass das ja eigentlich Briske Senftenberg wäre. Und ja, dann hätte derjenige ja recht. Aber TG, ich habe jetzt mitbekommen, du hast dich in die Tiefen der Archive begeben. Da hast bestimmt noch ein bisschen Staub auf dem Ärmel. Was ist denn da zutage gekommen?
Willi Schwabes Rumpelkammer hat er gewühlt.
Genau, ich war eher in René Stillers Rumpelkammer. Genau, und habe auch mit ihm gesprochen, weil er ist ja auch derjenige bei Energie, der Traditionsbeauftragter ist und vor allem auch immer noch den Kontakt hat mit den ganz, ganz alten Leuten, die ja noch in dieser ersten Mannschaft, in der 63er-Mannschaft, in der 66er-Mannschaft war, mit den Leuten, die teilweise aus Briske gekommen ist. Das ist ja jetzt nicht grundsätzlich falsch. Die Aussage von dem Kollegen war gewesen, er hat einen Kumpel, der ist so aus dem Briske-Umfeld, und sagt, die sollen sich mal zu ihren richtigen Wurzeln bekennen und vor allem gibt's immer diese Kritik, Energie Cottbus hat diesen Briesker Fußball kaputt gemacht. Und das ist eigentlich eine Sache, mit der ich aufräumen möchte, weil also zum einen gab's ja, das hatten wir auch letztens bei der 60 Jahre Jubiläumsfolge, gab's ja unsere kleine, die weltgrößte DDR der Welt, Ah, da gab es ja ganz viele Funktionäre, die immer ganz viele lustige Ideen hatten. Die erste Idee zum Thema Sport, also die allererste Idee war 1945, wir schaffen mal alle bürgerlichen Vereine ab und ihr gründet euch mal neu als irgendwelche lustigen Sportgruppen. Die zweite große Idee in der DDR war 1963, Sportclubs zu etablieren in Bezirksstädten. Und es gab mehrere Sportclubs schon und unter anderem gab es einen Sportclub-Aktivist Brieske Ost. Das war ein Sportclub. Jetzt sollte dieser Sportclub in der Bezirksstadt angesiedelt werden mit mehreren Sportarten, sage ich mal. Und da wurde halt alles zentralisiert im Cottbuser Sportzentrum und da gab es halt einen Radsport, da gab es Boxen, da gab es Turnen, da gab es Fußball. Das waren die, ich weiß gar nicht, Leichtathletik, ob das auch schon von Anfang an dabei war. Auf jeden Fall war es 4 oder 5 Sportarten. Die Radsportler waren aus Forst, die kamen zum SC Cottbus. Die Boxer, glaube ich, auch aus Senftenberg zum Teil. Und es wurde einfach, alle guten Sportler aus dem Bezirk wurden zentralisiert. Und beim Fußball war es so, dass natürlich die besten Fußballer im Bezirk Cottbus spielten bei Brieske, weil die waren in der DDR Oberliga gewesen. Jetzt war das ja immer so ein bisschen so alles so hinter geschlossenen Türen wurde das alles so diskutiert, aber offenbar wussten die Briesker Fußballer auch bei Zeiten Bescheid, dass ihre Spieler zum SC Cottbus delegiert werden sollen, beziehungsweise dass der Sportclub in Senftenberg aufgelöst wird. Deswegen gibt es sozusagen, ich kann mich da auch nochmal wieder auf die alten Geschichten berufen von den Leuten, die dann eben sagen, die Motivation war schon weg und so alle, also vor allem so die sportlichen Vorstände und alles, was so hinter den Kulissen ist in Senftenberg, die hatten jetzt auch nicht wirklich zwingend Lust, die Oberliga noch zu halten, weil es einfach für die sinnlos war, weil die halten die Oberliga für Cottbus. Weil klar war, dass der, dass die Mannschaft schon irgendwie nach Cottbus gehen sollte. Es wurde denen aber meines Wissens freigestellt, weil es sind nämlich nicht alle Briesker Spieler zum SC Cottbus gegangen. Ein Großteil war es. Die wurden sicherlich auch gelockt mit einer Neubauwohnung, mit einer Fernheizung, vielleicht auch ein Trabi mal oder so. Ne? Aber es war jetzt irgendwie nicht der totale Zwang. Ja? Also klar war aber, dass der SC Cottbus den Startplatz von Brieske in der Liga bekommt. Damals in der Hoffnung, das ist die Oberliga. War es dann nicht, war dann die DDR-Liga. Brieske ist dann auch ein Punkt. Also wir kennen alle das Thema Hansa Rostock, die aus Empor-Lauter, aus dem Erzgebirge entstanden sind. Da ist ja praktisch der ganze Verein nach oben marschiert. In Brieske war das nicht der Fall. Der Verein wurde unangetastet gelassen. Also es gibt, den gab es nach wie vor. Den Spielern wurde es freigestellt, ob sie höherklassig spielen oder mit dem Startrecht von Brieske in die Bezirksliga gehen. Und da haben nicht alle den Weg gemacht. Also es wurden nicht alle irgendwie zwangsdelegiert. Ja? Also war schon klar, irgendwie großer Fußball und so weiter. Das zu dem ganzen Thema Brieske. Was viel interessanter ist, ist, dass diese ganze Vereinsstruktur, also ich meine, Brieske, da gab es eine Fußballmannschaft. Also da waren dann, keine Ahnung, 12 Spieler, die sind nach Cottbus gegangen. Der Verein mit allen seinen Satzungen und allen Verantwortlichen dort ist in Brieske geblieben. Aber diese ganzen Strukturen, was so Trainer, Übungsleiter und so weiter betrifft, das kam alles von Lok Cottbus. Lok Cottbus wurde 1963 aufgelöst und in den SC Cottbus integriert. Lok Cottbus hat ihr Stadion der Eisenbahner, was die, glaube ich, mal selbst gebaut hatten. Das wurde vom Rat des Bezirkes für Sport wurde gesagt, das ist jetzt nicht mehr euers, das gehört jetzt dem Sportclub. Ja, also das waren eigentlich die zu Deutsch Gearschten. Und die haben eigentlich diese ganze Grundstruktur vom SC Cottbus, wo dann später ja Energie ausgelöst wurde, ist eigentlich weniger Brieske, wo es natürlich irgendwie diese erste Männermannschaft gab, die zum Teil daher kam, aber die erste Männermannschaft vom SC Cottbus, da waren auch Leute, die haben vorher in Lauchhammer gespielt, die haben in Schwarzheide, in Schwarze Pumpe gespielt. Ja, also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie 1:1 diese Briesker Mannschaft hatten, sondern wir hatten da auch, sag ich mal, als Konzentration, Sportclub zentral für den Bezirk Cottbus, hatten wir auch Spieler aus anderen Vereinen dann dort zentralisiert. Bei Lok so schade das für die jetzt war, dass die 1963 aufgelöst wurden, haben sich dann übrigens 1966 auch wieder neu gegründet. Es ist total interessant, dass wir eine viel größere Historie haben, als die bis 1963 zurückgeht. Nämlich Lok Cottbus, die wurden gegründet 1956 aus der BSG Reichsbahn Cottbus. Die ist aus dem Jahr, habe ich mir alles aufgeschrieben, 1948. Und Reichsbahn Cottbus ist der offizielle Nachfolger vom CSC Friesen Cottbus aus 1930, was auch wieder eine Fusion war, weil wir in Cottbus in der damaligen Gauliga in den 30er Jahren immer sozusagen irgendwie abgelost haben gegen Forst. Haben die praktisch in Cottbus die beiden starken Vereine konzentriert. Deswegen gehe ich jetzt rückwärts. Und Friesen ist genau CSC, Cottbuser Sportclub. Und Friesen, die sind gegründet worden, Friesen 1893. Da war es damals noch eine Abteilung vom TV 1861 Cottbus, der Turnverein. Das ist übrigens ein Verein, der bis heute existiert. Ja, der TV 1861 Cottbus. Und die haben 1893 mit Fußball angefangen. Und der CSC 1896, jetzt drehe ich das nochmal kurz um, vorwärts, ist wahrscheinlich total verwirrend, was ich erzähle. Mhm. Aber wenn grundsätzlich kann man sagen, eigentlich diese Spurenenergie Cottbus, wenn man das jetzt in einer direkten Folge nimmt und durch diese Auflösung von Lok Cottbus und Integration in SC Cottbus, gehen eigentlich zurück bis 1893, weil ab 1893 immer wieder ein Nachfolger zu finden ist. Da eine Fusion, da dann natürlich sowjetische Besatzungszone aufgelöst als bürgerlicher Verein, dann aber Gründung als irgendwie Betriebssportgemeinschaft von der Reichsbahn, dann Lok Cottbus in den SCC, aus dem SCC Energie. Das heißt also, wir können, wenn wir wollen, Doppelhalter malen, wo wir auch 1893 draufschreiben. Genau, das fand ich eigentlich so total interessant. Die Sache Brieske, ja, natürlich hat ihn das geschadet, aber es war eine DDR-weite Aktion, das hat alle getroffen. Wo gesagt wurde, die Sportclubs gehen in die Bezirksstädte, Punkt. Und es gibt nur einen Sportclub pro Bezirk. Und dann war klar, es gibt einen in Cottbus und das ist der Sportclub Cottbus und die Sportarten dort werden zusammengezogen aus den Zentren des Bezirks. Und das war nicht nur Senftenberg beim Fußball, sondern wie gesagt auch Forst beim Radsport und Turnen, glaube ich, auch aus Forst, Boxen, glaube ich, auch aus Senftenberg. Und das war dann der SC Cottbus. Grundsätzlich ja eine richtige Entscheidung, wie man ja an der Medaillenbilanz vom SC Cottbus sieht. Da brauchen wir ja bloß mal einmal eine Runde um das Rathaus am Neumarkt laufen. Dann sieht man die Medaillen und das ist alles SC Cottbus. Und da war es sportlich natürlich eine richtige Entscheidung, da die Zentralisierung zu machen. Jetzt bin ich fertig und wenn ihr Fragen habt und das nicht verstanden habt, ja, würde ich das auch nochmal gern auftreten, weil wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse, die lautet post@sandor-dreieck.de. Also wir haben jetzt eine Domain, sandor-dreieck.de mit Bindestrich und post@sandor-dreieck.de ist unsere Mailadresse. Und wenn ihr Fragen an uns habt, dann könnt ihr auch gern das mal dorthin mailen.
Die werden wir auch dauerhaft in die Caption packen. Ja, also, dass ihr immer gucken könnt, dass es sozusagen, also neben den Kommentaren, ihr solltet weiter kommentieren und was
absolut
abonnieren, also, das wollen wir jedes Mal sagen, eigentlich am Anfang.
Diesmal, also diesmal fast zeitnah hier.
Stunde 13. Also,
da könnt ihr natürlich weiterhin Fragen stellen. Wir lesen uns das durch und wir versuchen das auch hier zu beantworten. Jetzt mit diesem schönen kleinen Exkurs hier von TG, das ist auch Jubiläumsjahr, ne? Deswegen haben wir gesagt, wir werden uns nicht zum letzten Mal mit dem Jubiläum befassen. Da hat sich TG heute mit René Stiller schlau gemacht. Sehr schön. Friesen-Cottbus habe ich schon mal gehört. Ich hatte mich mal eine längere Zeit mit Hans-Florian Oertel unterhalten und über so seine Erinnerungen an so seine Kindheit, Jugend, zu den Beginn mit Sport. Da hat er mir von genau dieser Mannschaft erzählt. Friesen-Cottbus. Damals schon gedacht, Friesen, Ostfriesen, was haben wir denn mit Friesen? Was? Aber gut, keine Ahnung. Vielleicht weiß es ja jemand, warum der Club damals Friesen Cottbus ist.
Ja, das könnte man ja auch nochmal rauskriegen.
Ich kann auch mal was reinschreiben und kann uns das vielleicht auch erklären, weil ich weiß es auch nicht. Ich kenne auch Friesen, diesen Namen habe ich auch schon gehört mit dem Zusammenhang.
Friesen
mit
und Sport. Alemannia waren die großen. Alemannia Cottbus war der zweite große Verein so vorm Krieg, also vorm Zweiten Weltkrieg. Also, ne? Genau. Also gibt es auch nochmal ein Thema, das machen wir dann ein andermal. Geht es auch nochmal um diese Sache, warum sind wir eine BSG geworden, kein Fußballclub? Da gibt es auch Stories dazu. Vielleicht laden wir uns den René Stiller mal auch irgendwie ein, aber dann brauchen wir wahrscheinlich ganz, ganz viel Zeit, weil er echt so viel zu erzählen hat in diesen Themen.
Nicht eine halbe Folge, sondern drei ganze.
Drei ganze, nur René Stiller, genau. Nein, aber es ist toll, man ruft ihn an und dann kommt sofort aus der Pistole geschossen und dann sagt er, ich habe mit Eckhard Zeidler geredet und so war das damals. Und warum sind wir kein Fußballclub geworden und warum hatte Berlin plötzlich drei? Ja, so solche Geschichten halt. Ja, gibt's alles. Und warum hat eine Kreisstadt wie Jena plötzlich einen Fußballclub? Ja, also da gibt's schon so ein paar Mauscheleien, die es halt auch in der DDR gab. Und da waren wir wahrscheinlich einfach zu lieb immer und zu nett und haben gesagt, es läuft schon alles. Da brauchen wir, so wie jetzt beim Stadion wahrscheinlich. Wenn man nicht irgendwie mal nachhakt, kriegt man halt nichts. Ja, und damals haben wir keinen Fußballclub gekriegt, weil andere wahrscheinlich ein bisschen frecher und lauter waren. Und jetzt müssen wir selber frech und laut sein.
Ja. Hilft sowieso. Muss man sagen.
Immer.
Man muss für sich einstehen. Insofern ist das genau richtig. So, ja, halbe Folge, würde ich sagen.
Ja.
Dann sind wir, glaube ich, erstmal durch. Ihr müsst ja diese Woche den kompletten Stoff schaffen. Wir dürfen nicht zu lang sein. Ihr habt ja noch eine zweite Folge zu erwarten von uns. Dann, wie gesagt, am Donnerstag, Mittwochabend nehmen wir die auf. Am Dienstag gucken wir erstmal ordentlich Fußball, so wie sie es gehört. Am Mittwoch reden wir drüber und am Donnerstag früh Vormittag, so schnell wie es geht, könnt ihr es dann wieder überall hören und dann werden wir weitersprechen an der Stelle und haben auch für diesen Tag bestimmt wieder spannende Themen, neben dem Spiel, was wir besprechen werden. Aber es gibt ja bestimmt einiges, was dann noch kommt. Und vielleicht kommt ja auch wieder was noch in den Kommentaren bis dahin und vielleicht auch die Antwort auf Friesen-Cottbus. Vielleicht kennen wir die ja schon in dieser Woche.
Und wir halten unser Versprechen vom letzten Podcast, wo Tegea sagte, wenn es über 2000 sind, machen wir eine Sendung innerhalb der Woche. Das habt ihr geschafft, locker. Deswegen halten wir unser Versprechen und ihr werdet uns am Mittwoch, werdet ihr dem Dreieck wieder lauschen können, ja.
Ja. Genau. Und ich nehme mir auch immer, wenn die Leute schon gemerkt haben, also wenn Kommentare sind, nicht immer gleich sofort. Ich wusste gar nicht, dass es bei Spotify auch eine Kommentarfunktion gibt und da habe ich dann, das habe ich die Woche festgestellt.
Ja, also wir sind nachlässig gewesen, das müssen wir
mal. Genau, und da habe ich dann, da gab es auch noch so, wollt ihr euch noch ausrichten, schöne Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr, waren so Kommentare, die so in den Folgen waren. Und ich habe jetzt mal, ich nehme mir immer mal so unter der Woche mal ein bisschen Zeit, da einfach mal die Kommentare durchzugehen und da immer zu antworten und auch Themen, die wir mit aufnehmen in die Geschichte und immer gern weiter kommentieren. Ist ja auch gut für den Algorithmus, ja, also ne, heimlich, ja, aber wie gesagt, oder einfach eine Mail schreiben ist nicht so gut für den Algorithmus oder beides machen.
Letzte Woche war es doch schön, wie hat er geschrieben, Mensch, ich bin durch Zufall auf euch gestoßen, bin total begeistert und bin ab jetzt euer Stammgast. Viele Grüße aus Mannheim mit schwarz-blauem Herzen.
Ach, das war ein Waldhof-Fan, genau.
Das ist ein Waldhof-Fan ist. Also sei gegrüßt, schön, dass du uns lauscht und genauso soll es sein.
Ein Gruß an euren Sportdirektor.
Ja. Das Thema wollte ich diesmal weglassen, obwohl ich habe heute kam.
Jetzt erstmal ist es auch weg.
Ich hätte nichts sagen
weg. Wer es gesehen hat und wer es weiß, der weiß es und wir klären das jetzt nicht auf.
Nee. Nein.
In diesem Sinne, Männer, wünschen wir uns ein erfolgreiches Spiel in Stuttgart. Wenn ihr das hört, dann ist es heute. Und für uns ist es morgen und die nächste Podcast-Folge gibt es am Donnerstag, denn die nehmen wir am Mittwoch auf, einen Tag nach dem Spiel. Bisschen verwirrend diese Woche, aber einfach immer reingucken, Sandoval Dreieck suchen, dann verpasst ihr nichts.
Abonnieren, dann wird man es ja angezeigt.
Gibt genau was Neues. So ist das. Ja. Männer, nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.